Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Lynn, wie geht's dir?
Dass diese Frage heute ein bisschen anderen Geschmack hat, liegt daran, dass jetzt heute, da wir diese Folge aufnehmen, die Nachrichten noch relativ frisch sind. Gestern Abend, Stand heute zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist ein Mann in einem Auto in die Leipziger Innenstadt gerast und es gibt auf jeden Fall, soweit ich weiß, zwei Menschen, die dabei getötet worden sind. Und ich muss sagen, mir geht's ganz okay. Du kennst das vielleicht. Man versucht dann erstmal schnell alle abzutelefonieren, die man kennt, um das erstmal zu klären.
Bei uns auch gestern der Weg, ne?
Ja, erstmal überall nachfragen, alles gut. Ich habe auch Anrufe bekommen von Familienmitgliedern von anderswo, die wissen wollten, ob es uns gut geht.
Was ja eigentlich auch was total Schönes ist, dachte ich gestern so, als ich auch so Nachrichten oder Anrufe bekommen habe.
Ja, total zu merken, da sorgen sich Leute um dich, auch Leute, mit denen du vielleicht gar nicht so regelmäßig Kontakt hast. Das war auch so ein schöner Moment. Gleichzeitig muss ich schon öfter daran denken, dass es eben auch Menschen gibt, die dann diesen Anruf nicht bekommen haben oder nicht mehr entgegennehmen konnten oder die Nachrichten gekriegt haben anderer Art. Und das ist schon alles sehr bedrückend. Und wir, werden uns sicherlich noch weiter darüber austauschen hier hinter den Kulissen, wie es da mit diesem Thema jetzt weitergeht.
Genau, aber wir wollten es einmal sozusagen auch setzen, weil es einfach was ist, was hier schon beschäftigt, was auch in der Stadt beschäftigt.
Mhm.
Und ich fand es irgendwie schön zu sehen, dass ich schon das Gefühl habe, dass Leipzig damit ganz gut umgeht. So, also es gibt jetzt in der Nikolaikirche, es gab generell in beiden Kirchen, die waren relativ schnell so offen und das war auch so wirklich die Ansage, ihr könnt hier reinkommen, ihr könnt euch hier sammeln. Und wenn man dann so diesen Bogen zur Geschichte schlägt und zu 89 und diesen, wo diese Kirchen ja auch so ein extrem zentraler Sammelpunkt waren für die Menschen, die protestiert haben, dann finde ich, merkt man einfach so, Leipzig hat einfach wirklich eine tolle Stadtgesellschaft irgendwie und die kommt dann in solchen Momenten wieder raus und das fand ich sehr schön.
Im Vulkan. Josef, wir müssen nochmal über Weimar sprechen, Wolfram Weimar, und darüber, dass er nur die Spitze eines Eisbergs ist, von dem ich jetzt nicht so richtig was geahnt habe. Ich habe es in der SZ gelesen und ich will dich da mal mit reinnehmen. Also, das Verwaltungsgericht in Berlin hat Wolfram Weimar letzte Woche untersagt, die Betreiberinnen des Berliner Buchladens zur schwankenden Weltkugel als politische Extremisten zu bezeichnen. Wir erinnern uns, das hatte er getan im Rahmen dieses Eklats um den Preis für die deutschen Buchhandlungen und wo es dann Ausschlüsse gab, nachdem Nominierte schon bekannt gegeben worden waren. Warum ist das jetzt wichtig, dass dieser Beschluss da ist? Es kam so, dass infolge von Weimars Aussagen einige Politiker das Wording aufgegriffen haben, also diese Buchhandlungen als extremistisch oder staatsfeindlich bezeichnet haben, also auch die anderen Buchhandlungen, um die es da ging. Und jetzt wurde eben ganz klar gesagt, dass das nicht rechtens ist, dass hier keine falschen Tatsachen hinter solchen Bezeichnungen vermutet werden dürfen, weil es eben rechtswidrig ist und ohne faktische Grundlage geschehen ist. Und ich dachte irgendwie, damit können wir jetzt so einen Haken machen hinter dieses Kapitel und das so ein bisschen abschließen, um nach vorne zu schauen. Aber die Lage ist anders. Und nenn mich naiv, aber für mich hat die SZ da auch einen tollen Job gemacht und um das alles mal so in so einen Zusammenhang, in so einen größeren Zusammenhang zu stellen. Ich habe den Artikel auch verlinkt. Die SZ schreibt nämlich, dass mit dem Urteil ein kulturpolitischer Stellungskampf, das ist ein Zitat, vorerst seinen Höhepunkt erreicht hat und hat eben diese Ereignisse rund um Weimar und den Deutschen Buchhandlungspreis in eine Reihe mit dem Gebaren rechter Reporter gestellt, die im Oktober 2025 auf der Frankfurter Buchmesse Verlagsprogramme unter die Lupe genommen haben von Verlagen, die mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet worden waren. Die haben dann so ein Video daraus gemacht, in dem sie Weimar vorgeworfen haben, Linksradikale, also auch ein Zitat, Verlage mit Steuergeldern zu unterstützen. Und ich habe das nicht mitbekommen. Generell hat die Öffentlichkeit, also hat dieses Video in der Öffentlichkeit kaum eine Rolle gespielt. Aber das sieht eben hinter den Kulissen anders aus. Im Bundestag zum Beispiel hat die AfD einen Antrag gestellt, den deutschen Verlagspreis zu reformieren. Und sie wollte eben darin durchsetzen, dass Verlage ausgeschlossen werden können, die, auch wieder ein Zitat, publizistischen Linksextremismus vornehmen. Und dann folgte noch ein Antrag seitens der AfD. Und das ganze Spiel wird immer weiter gedreht. Im SZ-Artikel steht dafür noch viel, viel mehr. Ich kann und werde den nicht nacherzählen, aber da gibt es noch einige interessante und bestürzende Hintergrundinformationen aus dem Innenministerium. Die Fragen der AfD nach Juryzusammensetzungen spielen da eine Rolle. Das Urteil, das die SZ dann aber am Ende des Artikels fällt, könnte, wie ich finde, deutlicher und beunruhigender nicht sein. Und dieses Zitat möchte ich dir jetzt noch kurz vorlesen. Die SZ schreibt, die AfD kann kulturelle Institutionen, die ihr nicht genehm sind, nun vom Kulturstaatsminister persönlich mit dem Stigma potenzieller Staatsfeindlichkeit versehen lassen und gleichzeitig davon ablenken, dass sie es selbst ja ist, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Nicht sie muss sich dann Fragen zu ihrer Verfassungstreue gefallen lassen, sondern Buchhandlungen und Verlage, die noch vor kurzem völlig unverdächtigte Teilnehmer des öffentlichen Lebens gewesen sind.
Das ist ein guter Schlusspunkt und auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und es reiht sich wirklich krass ein in diese ganzen Angriffe auf die Literatur.
Man hat das Gefühl, dass Weimar sich von der AfD, sich vor der AfD hertreiben lässt. Und man ahnt, finde ich, mit diesem Artikel auch, dass es mit der Abarbeitung an der Person Weimar überhaupt nicht getan ist.
Nee, und ich glaube auch, es ist eben auch nicht nur ein Vorhertreiben lassen. Es ist irgendwie auch wirklich so dieses. Es scheint ja bei der CDU oder bei großen Teilen sozusagen des damit verbundenen politischen Lagers wirklich so eine Überzeugung zu geben, dass einige Sachen total richtig sind, die AfD macht. Ne? Also es ist sozusagen nicht nur, oh Gott, uns laufen die Wähler weg, ja. Wir wollen das, deswegen machen wir es auch, sondern es scheint da wirklich eine Überzeugung zu sein. Und das ist ja was in anderen Ländern nie funktioniert hat, diese Kopiererei und diese Gedanken. Und das ist schon... Es ist schon auch ein bisschen beschämend irgendwie, oder? Dass so dieser Glaube da ist und dass so wenig Offenheit gegenüber anderen Meinungen da ist, gerade zur Zeit. Lass uns noch zu ein paar anderen Fällen kommen, wo das nämlich auch so ist und wo die Literatur auch unter Beschuss steht. Und eine Sache war ja, krass, hey, du erinnerst dich, Lynn, du hattest es ja mitgebracht.
Ah, der französische Verlag.
Der französische Verlag, wo alle gehen oder viele gehen.
Und, ja, ich glaube 170 mittlerweile, ne?
Genau, also das war, was war das, unser Update? Der rechtsextreme Milliardär Vincent Bolloré hat das Ding ja übernommen. Und schon als er es übernommen hat, haben alle so gesagt, oh Gott. Wo führt das hin? Weil, was ich auch nicht so ganz wusste, der hat schon mehrere Sachen übernommen, ne?
Ja,
das
der hat
du
ein
erzählt.
Riesiges Imperium.
Genau.
Man muss sich das wirklich vorstellen, der kontrolliert da einfach eine ganze Medienlandschaft.
Genau. Bisschen American-Style sozusagen, wie es da inzwischen so ist. Und der hat auch in anderen Bereichen schon ganz schön Kahlschlag gemacht. Bei diesem Verlag hatte er erstmal noch die Finger von gelassen und deswegen sind auch viele Autoren da erstmal noch geblieben. Dann hattest du uns den Fall Boualem Sansal mitgebracht. Es ist nicht ganz klar, ob jetzt der Verleger Olivier Norin, der ist der langjährige Verleger dort gewesen, wirklich so ein bisschen, als ich über den gelesen habe, dachte ich, der ist so ein bisschen wie so eine Gestalt einfach, weißt du, wie so ein Siegfried Unselt oder so. Also diese Verlegergestalten einfach, die so einen Laden auch irgendwo zusammenhalten und eine gewisse Aura auch irgendwie haben. So. Und der wird jetzt abgesägt. Man weiß nicht genau warum, ob er da jetzt protestiert hat gegen die Übernahme von Sansal oder generell, aber er wird abgesägt. Und es war eigentlich auch von Anfang an klar, dass der rechtsextreme Milliardär und der Verleger nicht die Figuren sind, die sich gut verstehen hier in dem ganzen Ding. Und dann gehen aus Protest ja 230 Autoren, Autorinnen aus dem Verlag. Und eine davon ist Virginie Despont und die hat jetzt der FAZ ein Interview gegeben. Und ich habe dir mal ein paar Stellen quasi daraus mitgebracht. Die Frage ist, am Tag nach dem Rauswurf von Olivier Neurat versammelten sich die Autoren des Verlags im Café Beaubourg beim Centre Pompidou. Es kamen mehr als 100. Wie erklären Sie sich diese Mobilisierung? Und sie sagt dann, wir waren selbst überrascht. Wir rechneten mit 2 Dutzend Leuten, nicht mehr. Dann aber brach der Strom die Treppe hoch in den ersten Stock des Cafés nicht mehr ab. Und wir einigten uns sehr schnell darauf, dass wir alle nicht mehr bei Grasset erscheinen wollten. Dieser Konsens war ein Wunder. Das Haus war ja immer bekannt dafür gewesen, dass da sehr unterschiedliche Autoren zusammenkamen, die sich in den Gängen aus dem Weg gingen, die einander nicht mochten. Und dann fragt er, was brachte sie nun alle zusammen? Zwei Dinge. Erstens hatte sich nun offenbart, was alle schon lange befürchtet hatten, dass Vincent Bolloré bei Crassé am Ende mit derselben Zerstörungswut wie bei allen anderen Unternehmen vorgeht, die er übernommen hat. Er pusht nicht nur die rechtsextreme Agenda, er demoliert auch die glücklichen Welten, die sich in diesen Häusern entwickelt haben. Und in dem Interview erzählt eben Dupont auch nochmal, wie sie Olivier Néroir damals kennenlernte, als sie ihre ersten Bücher veröffentlicht hat, und dass er eigentlich gar nicht, also auch vom Typ her überhaupt nicht auf ihre feministische Art der Literatur stand und das für ihn nicht mal so richtig seine Vorstellung von Literatur entsprach, aber dass er eben wirklich so, meint sie, so ein Meister darin war, einfach Harmonie zwischen allen herzustellen. Ne? Und wir haben uns ja damals, als du das mitgebracht hast, auch schon so ein bisschen gewundert, was da für unterschiedliche Namen erscheinen und wie das eigentlich zusammengeht, so ja. Vom Renommee auch, wie man sowas hinkriegt. Und dann hängt es halt oft auch an Leuten, die den Laden zusammenhalten. Und relativ am Ende des Interviews, das wollte ich noch mitbringen, sagt der Interviewer, in Frankreich bleiben die Rechte, also ne, wenn du beim Verlag bist, eigentlich bis 70 Jahre nach dem Tod beim Verlag. Und Dupont antwortet, diese Dauer stammt aus einer Zeit, als man den Verlagshäusern noch fast blind vertrauen konnte. Und ich glaube, das hat für mich auch nochmal so auf den Punkt gebracht, in welcher Zeit wir heute eben leben und wie fragil das alles geworden ist, wenn du auch an die großen Übernahmen von Fernsehsendern oder Kulturinstitutionen in den USA denkst, wo auch irgendwelche Millionäre sich dann Zeitungen einfach mal einkaufen, wie Jeff Bezos, die Washington Post, und die dann einfach komplett runterwirtschaften und auf den Prozess Einfluss nehmen.
Das ist wirklich erstaunlich, und diese beiden Beispiele zeigen gerade auch nochmal, finde ich, so ein Doppelagenda der Rechten, nämlich nicht nur die eigenen Themen groß zu machen, sondern auch, naja, hinter den Kulissen alles zu zersetzen. Dieses Demolieren fand ich da einen ganz passenden Begriff, den du gerade genannt hast, dass einfach nicht nur was anderes stark gemacht wird, sondern das, was noch besteht, klein gemacht und zerstört wird. Und das ist ja eigentlich auch der Inbegriff von Demokratiefeindlichkeit.
Ja, total. Und unsere gruselige Zeit geht weiter. Nämlich, ich muss noch einmal, es ist auch ein bisschen lustig. Danach reden wir wieder über Bücher. Aber wenn du Thomas Mann eingibst ins Internet, möchtest du das mal tun? Kannst du das gerade tun?
Ja.
Gib mal Thomas Mann ins Internet ein. Wir machen jetzt hier den Live-Versuch sozusagen.
Live vor allem.
Live. Für uns
Thomas
live.
Thomas Mann.
Ich kommentiere, Lin.
Enter.
Oh, das ging schnell.
Ja.
Ich kann nichts kommentieren. Was? So, welches Bild wird dir da wird dir doch ein Bild angezeigt, ne?
Ja.
Wie sieht denn dieses Bild
wie
aus?
Wie so eine Malerei. Also da haben wir einen sepia gefärbten Thomas Mann, Seitenscheitel, Schnauzer, Augenbraue ist am Start und sieht gut aus.
Ja,
der Mann.
Aber es ist ein KI-Thomas Mann.
Das dachte ich mir fast.
Und das
sieht
Problem
zu
daran
gut aus.
Ist, das Problem daran ist, dass das ist jetzt das Autorenfoto, was wir als erstes von Thomas Mann sehen. Das führt uns auf eine Seite, wenn wir diesem Link folgen.
Mach ich.
Führt uns zu Love Books Review.
Mhm.
Eine komplett KI-generierte Website mit Artikeln zu Leben und Werk Thomas Manns. Das heißt sozusagen, das Internet verweist uns gleich weiter ins Internet. Und weg von Menschen, die sich da halt irgendwie ne, so Gedanken gemacht haben oder darüber schreiben. Und in einem Kommentar für die FAZ weist Nikolai Ott darauf hin, dass letztlich der S. Fischer Verlag diesen Weg schon ein bisschen vorweggenommen hat. Denn was ich nicht wusste, die Mann-Darstellung auf dem Cover der Jubiläumsausgaben, kannst du dich an die noch erinnern?
Ja.
Es gab ja, war jetzt Mann ja, und dann gab es ja lauter so Ausgaben, die sahen alle relativ ähnlich aus, so weiße Bücher und immer in der Mitte so ein Bild. Da war man auch immer komplett KI generiert. Die haben einfach ein Cover nach dem anderen KI generierten Thomas Mann da reingesetzt, sozusagen in unterschiedlichen Lebensaltern, wo ich mir auch so dachte,
was sind die Prompts
warum?
Dahinter auch?
Was soll das so, ne? Also ich glaube, es war halt so die Idee, keine Ahnung, dass man ihn halt sozusagen in das Coverbild gut einfügt und perfekt einfügt und alles ähnlich macht und dass das natürlich mit KI besser funktioniert, als wenn man Fotos hat, wo das vielleicht nicht so ersichtlich auf den ersten Blick ist.
Ja, allein Färbungen, diese ganzen Sachen. Aber ganz kurze Frage.
Ja.
So eine Website macht ja eine KI nicht selber. Du musst die ja, also ein Mensch muss die ja
einen
Auftrag
geben.
Genau,
das weiß man halt nicht so genau, ne? Das ist dann halt jetzt einfach da sozusagen. Die heißt halt Love Books Review, und da gibt es auch andere. Und der Nikolai Ott hat sich auch ein bisschen die Mühe gemacht, da mal so ein bisschen reinzugucken. Und da stehen halt so auch so Sätze, durch die sich die KI selber verrät, weißt du, was ich meine? Also so relativ plumpe Sätze irgendwie dazu. Genau.
Aber ganz kurz, ja, man kann auch gerne E-Mails hinschreiben. Es gibt einen Pinterest-Account, einen Instagram-Account. Lovebooks Review hat 7265 Follower auf Instagram. Ich frage mich
das
auch
heißt
immer,
aber nicht,
warum
das heißt,
mit Büchern?
Also ne, es gibt auch bei Spotify gibt's auch Bands, die Follower haben und die sich die Dings für holen. Ne?
Die
also,
sich die Dings holen?
Nein, ja, die sich die Song, nein, die sich die Songs runterladen und das so hören und sowas. Ja. Also es ist nicht, also sozusagen, das ist ja das Ding bei KI. Es heißt ja nicht, dass deswegen keine realen Menschen sich damit beschäftigen. Oder
genau,
sich
ich frage mich nur nach der Motivation auch trotzdem der Leute, die das machen, weil man denkt ja so, mit Literatur verdienst du ja keinen Heller. Mhm. Ne? Also warum das Thema? Warum nicht irgendwie Sachen, wo du Werbung schalten kannst? Aber gut, hier gibt es eine Menge Beispiele, also so Posts auch auf Instagram mit einem Haufen Zitate. Okay, also
Ich glaube, unser Schluss ist, man muss halt auch da immer mehr aufpassen, was kriege ich, wo habe ich meine Quellen, weil ich meine, das wird dir einfach als erstes auf Google angezeigt. Du klickst drauf, kommst auf eine Seite, wo dir Thomas Mann zusammengefasst ist, aber du kannst nicht genau wissen, hat das jetzt eine Maschine aus dem Internet zusammengesourced oder war das ein Mensch, der irgendwie wirklich recherchiert hat?
Ja.
Weißt du, was ich meine? So,
naja, natürlich. Und das hätte uns auch passieren können, wenn wir hier für unsere Folgen recherchieren.
Total,
und deswegen,
die Seite sieht auch einfach professionell aus. Das heißt, lieber den echten Thomas Mann, lieber die alten Fotos statt diese KI, dieses KI-Zeug und bisschen aufpassen bei KI.
Ja, bisschen aufpassen, ja. Die helle Kammer.
Lin, und weil die Themen alle so positiv sind, wollen wir jetzt eine Folge machen über Trennungsbücher, ne? Also Bücher über Trennung. Also wir sind halt echt gut drauf. Wobei ich finde ja immer so, oft ist das Ganze so, Trennung ist ja auch so ein melancholisches Thema und so, ne? Das ist ja nicht nur negativ zu sehen, oder? Doch. Wir gucken mal. Und fangen an mit Lina Schenius. Sie ist 1981 in Vänersborg in Schweden geboren, ist eigentlich Fotografin und bekannt für sehr intime Bilder, oft so aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, von ihren Liebhabern auch. Also das ist diese Intimaufnahmen aus dem Nahbereich sozusagen, ist einfach so ein Faden, der sich durch ihre Arbeit zieht. Und hierzulande könnte sie auch bekannt sein. Ich weiß nicht, ob sie dir bekannt ist. Mir war sie bekannt im Zeitmagazin. Da gab es so eine Zeit lang, hatte sie auch so eine Art Tagebuch, Fototagebuch und dann war jede Woche sozusagen ein Foto von ihr drin. Ne? Das war so, das hatte halt so einen festen Platz, dass auch wenn du es jetzt nicht regelmäßig gelesen hast, du dann drüber gestolpert bist mal so. Die arbeitet auch immer noch durchaus öfters mit der Zeit zusammen. Und jetzt hat sie aber ihr erstes Buch geschrieben und das passt eben perfekt zum Thema unserer heutigen Folge Trennungen. Das Buch heißt auch passenderweise und sehr offensiv und plakativ Tagebuch einer Trennung. Und ich finde es aber sozusagen nicht dafür interessant, dass es einem das so vor den Latz knallt, sondern dafür, dass das Buch dann doch komplexer aufgebaut ist, als es vielleicht auf den ersten Blick scheint. Und deswegen lohnt es sich, mit der Form einzusteigen. Das Grundgerüst ist nämlich so, wir haben hier zwar die Tagebücher, Bucheinträge aus diesem Tagebuch einer Trennung. Das heißt, das ist das Tagebuch, was sie wirklich nach der Trennung geführt hat, in der Trennungsphase geführt hat. Und dazu haben wir aber so kurze essayistische Betrachtungen, wo sie im Rückblick nochmal da drauf guckt und über bestimmte Themen schreibt. Sie ordnet nicht alles, was sie jetzt im Tagebuch schreibt, ein, aber sie guckt so ein bisschen, was war ich eigentlich zu der Zeit für eine Frau? Was habe ich da, was für Gedanken habe ich mir gemacht? Und was ist vielleicht mein Stand jetzt? Oder welche Sachen habe ich eigentlich im Tagebuch überhaupt nicht erwähnt? Warum habe ich da eigentlich nicht drüber geschrieben? Oder wie klingt das eigentlich, mein letzter Monat sozusagen, den ich hier beschrieben habe? Also die Tagebucheinträge fahren 6 Monate, fangen die ein. Und dazu haben wir dann noch Fotos von ihr so. Das heißt, es ist auch so ein Buch, was einfach sehr schön gestaltet ist und sehr viel Lust macht. Wie, muss ich mein kleines Shoutout geben sozusagen, der Aki Verlag, finde ich, macht sowieso unfassbar schöne Bücher, ne? Der hat ja auch Kate Zambrino und sowas. Also das sind so schöne Bücher, die oft auch alle so in diesem autofiktionalen Bereich sich bewegen.
Ja, bei Kate Zambrino, bei dem Buch, was ich gelesen habe, waren auch Fotos drin. Das ist einfach alles wunderschön und das sind so Bücher, die schleppst du mit dir rum. Ich bin gespannt, was du jetzt über dieses Buch sagen wirst. Aber ich weiß noch, dass ich Zambrino einfach so mit mir rumgetragen habe, einfach weil ich es nah bei mir haben wollte.
Man will
das war wirklich kurios.
Ja, man will die auch gerne so sich in den Bücherschrank stellen. Lass uns doch mal reinhören.
Ja.
Ich muss dazu sagen, ich bin heute ein bisschen angeschlagen. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass du die Vorlesestelle übernimmst und ich nicht immer so mit Kurzatmigkeit zum Satzende hetzen muss.
Ich versuche mein Bestes. 8. Januar, Stockholm. Das Ende. Seit gestern ist es vorbei. Trauer, Freiheit. Mauern, so viele Mauern, so viele Warnzeichen, so viele gemischte Signale, so viel Unbehagen, so viel Liebe. Sein Brief ist schön geschrieben. Er kann nicht gut mit Druck umgehen, so viel Widerstand, so viel hin und her. Beim zweiten Versuch gab es so viel mehr davon, sagt er, weil es diesmal so viel ernster war, weil er sehen konnte, dass ich viel geerdeter war.
Genau, das ist der Beginn. Der Freund von Dina Schenius oder Partner zu der Zeit schreibt ihr einen Brief und sagt, wir müssen Schluss machen. So, was dann folgt, ist eine lange Phase, ein Trennungsprozess, in dem es nicht nur darum geht, dass sie irgendwie ihre Gefühle bezüglich dieses Mannes aufschreibt, sondern indem die beiden auch immer wieder Kontakt haben, sich dann wieder trennen. Man kennt das so, Kontaktabbrüche, Wiedervereinigungen, neue Zärtlichkeiten zwischen den beiden. Jetzt, wo es fast vorbei ist, so, ich habe so viel an dir nicht richtig geschätzt und jetzt sage ich dir plötzlich Sachen, die ich dir davor nicht gesagt habe. Es kommt nochmal zu Sex, der Sex wird dann bereut und dann gibt es immer wieder die Entscheidung, jetzt aber wirklich, diesmal ist es durch, diesmal ist es vorbei. Und das ist so in diesem Schwebezustand, in dem so enge Beziehungen sich ja öfters mal befinden, befindet sich auch Lina Schenius und darüber schreibt sie. Und dabei ist sie ganz nah an ihrer Perspektive, was ja irgendwie zum Tagebuch total passt. Das heißt, aber trotzdem will ich es erwähnen, dass ihr Ex-Freund sehr unkonkret bleibt. Wir wissen halt fast gar nichts über den. Ein wenig über seine Familie. Alles, was wir über ihn erfahren, ist das, was sie mit ihm erlebt hat. Also wirklich dieser Beziehungsteil und auch, wie er sich ihr gegenüber verhalten hat. Und da muss man sagen, das zeichnet ein sehr negatives Bild von ihm. Man könnte das hier durchaus in den Bereich toxische Beziehung abspeichern, wobei ich finde, dieser Begriff ist einfach so krass strapaziert, dass man sich inzwischen schon fast alles darunter und dann wiederum nichts darunter vorstellen kann.
Das hast du sehr schön zusammengefasst, so ist es.
Geht's dir auch so manchmal, dass du so denkst, okay, alle Beziehungen, die irgendwie, wo irgendwie ein schwieriges Verhalten ist, ne?
Hast das ist
du
das wie Gefühl, mit Trigger.
Ja, Toxic, genau.
Trigger,
genau.
Das sind so Begriffe,
das sind
die
Begriffe,
so wichtig sind,
die
aber
sind
die
total
sind
wichtig, aber genau.
Durch diese inflationären Gebrauch und auch die unscharfe Trennung. Okay,
gut, deswegen,
Exkurs,
deswegen
wir
gehen
zurück.
Wir, genau, gehen wir zu dem Typen selber und was er tut. Dann kann sich ja jeder sein eigenes Bild, jeder ihr eigenes Bild bilden. Also er sagt ständig zu ihr, dass sie eigentlich nicht sein Typ ist, dass er eigentlich nicht so auf sie steht, dass sie ja schön ist, aber er kann es leider nicht so wertschätzen, weil er steht halt auf ganz andere Frauen so, ne?
Ja, auch sympathisch.
Er ist eifersüchtig auf ihre Erfolge. Hat immer ein Riesenproblem damit, will auch mit ihrem ganzen Freundeskreis, mit ihrer Familie nichts zu tun haben, gibt sich null Mühe, bei denen gut anzukommen. Aber sobald sie irgendwie so eine Eröffnung hat von einer Ausstellung oder so, will er immer, dass er mitkommt und sie ihm dann alle vorstellt. Und er geht mehrfach fremd in der Beziehung.
Okay, aber das hat wirklich toxic.
Genau, genau. Deswegen sage ich auch nicht, es ist nicht grundsätzlich falsch.
Ja, ja,
ne,
genau.
So, aber und gleichzeitig ist aber Schenius ihm gegenüber schon hin und her gerissen und sie beschreibt auch sozusagen ihre eigenen Anteile an der Beziehung, wobei ich schon sagen würde, dieses Tagebuch ist durchaus auch eine Abrechnung. Also es ist jetzt nicht so weit, sie geht nicht so weit, dass sie da wirklich immer ihre Anteile, sondern sie sagt, an der und der Stelle war ich scheiße, aber dieser Typ, was ist eigentlich mit dem los so und warum und auch warum konnte ich das während der Beziehung so wenig sehen so, warum haben das alle meine Freunde, hast du ja oft in solchen Beziehungen,
man merkt,
warum haben das alle Freunde, warum hat das mein Umkreis schon lange gesehen und warum war ich so blind dafür und bin da immer mitgegangen.
Kommt sie dazu eine Antwort eigentlich, weil das ist ja so eine ganz zentrale Frage bei solchen Beziehungen, die wirklich nicht gut sind, dass man so die Augen davor verschließt.
Ich glaube, da kommen wir dann gleich zu diesem essayistischen Teil, zu diesen Rückblicken. Wir hören aber kurz mal rein, wie hin und her gerissen sie ist, dass es eben nicht so leicht ist, einfach Schluss zu machen, in Anführungszeichen.
Ja, wir hören ja jetzt noch ein Stück und eigentlich könnte es auch Tagebuch der Trennungen heißen, weil so geht es dann viele Seiten später weiter. Er hat mich verlassen, schon wieder. Ich zittere wirklich so sehr, als säße ich in einem Flugzeug. Wo ist er jetzt? Ich vermisse ihn, er fehlt mir. Mein Körper will nicht akzeptieren, was hier gerade passiert. Beine, die rennen wollen, Arme, die klammern wollen. Ich will ihn aber nicht auf dieselbe Weise zurück wie beim ersten Mal. Unsere Lebensplanung ist zu unterschiedlich. Ich bin ihm weit voraus. Vielleicht treffen wir uns und haben Sex, falls wir mal zufällig in derselben Stadt sind. Aber er öffnet sich mir gegenüber nicht mehr. Es wurde ihm einfach alles zu viel. Der Gedanke an ihn mit einer anderen Frau ist die reine Folter. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Ich fühle mich noch zu ihm hingezogen. Aber auch inspiriert, angetrieben, motiviert, irgendwie eingeschneit, gefangen. Vielleicht ist diese Trennung der Anfang von etwas, das meine Vorstellungskraft übersteigt.
Das ist letztlich so der Pol, zwischen dem sich dieses Buch, dieses Tagebuch die ganze Zeit bewegt, von Aufbruch, ich will was Neues beginnen und gleichzeitig festhalten, ich habe Angst, das loszulassen, ich will das nicht loslassen. Und ich habe gesagt, diese essayistischen Einschübe machen was Besonderes. Und das ist auch der Punkt, wo du gerade gefragt hattest, die sorgen dafür, dass man eben sieht, egal wie intensiv sich das anfühlt, egal wie sehr man sozusagen da drin steckt, irgendwann gibt es ein Danach und man wird weitergehen. So, es gibt zum Beispiel einen Moment, da sagt sie dann, macht sie so einen essayistischen Einschub und sagt, ja, okay, ich traue hier gerade sehr viel über den, aber da habe ich eigentlich schon quasi meine neue Liebe kennengelernt zu dem Zeitpunkt. Und das ist natürlich im Tagebuch nicht drin, weil im Tagebuch schreibe ich halt über das, was mich noch beschäftigt. Aber eigentlich bin ich schon auf dem Weg auch woanders hin trotzdem. Also, und ich fand diese Form ganz, ganz schön, weil sie so diese Binse, das ist ja was, was man Menschen in Trennungsprozessen gerne auch sagt, so, das wird schon wieder,
die
du
Zeit
wirst das schon
heilt.
Schaffen. Genau.
Die Zeit heilt alle
Wunden. Und ein bisschen was Wahres ist da ja durchaus dran, so gerade wenn es um eine Trennung geht, ne? Und man dann da rauskommt und dann irgendwann, und dieses Tagebuch macht es aber durch die Form, und sowas mag ich immer bei Literatur, wenn die Form das erfahrbar macht, wenn sie es nachvollziehbar macht und nicht einfach sozusagen nur behauptet, dass es halt als Satz da steht, sondern einfach durch die Form, dass du ja siehst, sie ist jetzt ein anderer Mensch, der reflektiert nochmal da drauf, guckt und sagt, okay, so und so ist das einzuordnen und jetzt stehe ich schon wo ganz anders und dieser Typ ist schon weg. Das war ein schöner Einstieg für mich und eine unbedingte Empfehlung, das Buch. Und jetzt bin ich gespannt, weil du kommst mit einer Autorin, die ich zuletzt gelesen habe. Wie hieß die?
Die Probe.
Die Probe, genau. Das war jetzt beim Booker Prize.
Richtig. Also wir haben es ja mit einer sehr etablierten Autorin zu tun, über die wir schon gesprochen haben. Und ihr Name ist Katie Kitamura. Sie ist 1979 in Kalifornien geboren, arbeitet heute in New York als Schriftstellerin, Journalistin, auch Literaturkritikerin, schreibt also für zahlreiche Zeitungen, New York Times, Wired, The Guardian, you name it. Und über ihr aktuelles Buch, Die Probe, du hast es gerade erwähnt, haben wir bereits gesprochen in unserer Folge vom 26. September letzten Jahres. Wir sprechen jetzt über ein früheres Buch und das trägt ebenfalls den sehr bezeichnenden Titel Trennung, passt also auch nicht nur inhaltlich in diese Folge, sondern auch schon von der ganzen Aufmachung. Aber manche Sachen muss man einfach direkt auf den Punkt bringen, oder? Das ist auch etwas, was uns direkt hineinführt in das Buch. Er führt uns nämlich an den südlichsten Punkt des griechischen Festlandes und einen der südlichsten Punkte Europas überhaupt, in die Mani. Das ist der mittlere Finger des Peloponnes in Griechenland. Eine raue, sonnenverwöhnte Region, bekannt für steinige Küstenlandschaften und karge Schönheit. Und die Urlaubssaison, die ist gerade vorüber. Das heißt, die Hotels und die Strände sind wie ausgestorben. Und in Gerolimenas, einem kleinen Dorf am Meer, sitzt dann unsere Hauptfigur, eine Übersetzerin ohne Namen, und erzählt uns die Geschichte ihrer Ehe oder beziehungsweise ihrer Nicht-Ehe. Sie schreibt über sich selbst, wie sie da sitzt. Eine Touristin, schon fast per Definitionem ein Mensch voller Vorurteile, dessen Interessen begrenzt waren, der die wettergegerbten Gesichter und die urtümliche Art der Einheimischen bewunderte, eine durch und durch herablassende Perspektive, die aber schwer zu vermeiden war. Ich an ihrer Stelle wäre auch von mir irritiert gewesen. Allein durch meine Gegenwart reduzierte ich ihre Heimat auf eine Kulisse für meine Freizeit. Sie wurde pittoresk, malerisch, bezaubernd. Worte, wie sie auf einer Postkarte oder in einem Prospekt standen. Und so sieht sie sich von außen und so von außen betrachtet sie dann auch in diesem Text ihre Ehe, der für mich fast schon novellenartig beginnt. Denn am Anfang des Textes ist sie noch nicht dort, sondern sie erhält einen Anruf von der Schwiegermutter. Und die Schwiegermutter weiß noch gar nichts davon, dass die Ehe ihres Sohnes und ihrer Schwiegertochter bereits in Scherben liegt. Also die befinden sich schon 6 Monate in Trennung. Das erfahren wir alles gleich am Anfang. Aber der Mann
arme Schwiegermutter, keiner hat es ihr gesagt.
Genau, niemand hat es ihr gesagt. Überhaupt weiß noch niemand Bescheid, denn der Mann hat gebeten, das Ganze noch geheim zu halten. Und dem Wunsch ist sie auch nachgekommen. Sie hat das Versprechen sehr ernst genommen. Und sie nimmt es so ernst, dass sie der Schwiegermutter auch jetzt nicht sagt, dass sie längst getrennt sind, obwohl die Situation angemessen wäre, denn die Schwiegermutter eröffnet ihr, dass ihr Sohn verschwunden ist und sie ihn nicht mehr erreichen kann. Und unsere Noch-Ehefrau und Übersetzerin, die weiß davon nichts. Sie hat ja mit ihrem Ex gar nichts mehr zu tun. Und soll jetzt aber sofort ihm nachreisen nach Griechenland. Das weiß die Schwiegermutter noch, dass er dort zuletzt in einem Hotel war. Und das macht die Erzählerin dann auch. Und deswegen sind wir dann dort. Also ihr Mann, über den erfahren wir natürlich auch direkt einiges, mit Namen Christopher, ist erfolgreicher Sachbuchautor. Und hat eben bekannt gegeben, dass er dort weiter recherchieren möchte an seinem Buch. Und unsere Erzählerin reist ihm jetzt nach, nicht nur mit dem Anliegen, ihn zu finden, sondern sie nimmt sich jetzt auch vor, offiziell um die Scheidung zu bitten, damit das Ganze mal ein Ende hat. Und da sind wir wieder bei Shenius. Das Problem bei diesen Trennungen ist ja, das ist kein Schnitt, das ist kein Cut in den meisten Fällen, das ist eine Landschaft, ein Raum, durch den man sich bewegt und den man wie eine Reise irgendwie durchschreiten und überstehen muss. Und in diesem Modus befindet sie sich noch, aber man kann schon sagen, dass unsere Erzählerin hier ja das Ganze ganz gut beiseite drücken konnte durch diesen Schwebezustand. Jetzt wird sie wieder voll konfrontiert. Ja, sowohl ihre Figuren als auch deren Beziehungen untereinander seziert Kitamura mit einer Präzision, die ich fast schon klinisch finde. Hier wird ganz sauber alles in minimalistische Sätze zerlegt. Du kennst das bestimmt noch von Die Probe.
Ja, da ist auch krass, wie schnell alles aufeinander folgt. Ne? Diese Bücher, ich weiß nicht, wie die Trennung ist, aber Die Probe ist ein sehr dünnes Buch.
Ja, ist bei Die Trennung auch. Und du sagst es nämlich, das hätte ich jetzt nämlich auch noch erwähnt. Wir erfahren bereits auf den ersten drei Seiten dieses Buches diese komplette Familie. Und das muss man sich mal vorstellen. Da geht es nicht darum, dass mir jetzt irgendwelche Fakten präsentiert werden, sondern, und ich weiß nicht, wie sie das macht, aber sie schafft es, auf drei Seiten ein ganzes Familiengefüge zu charakterisieren, als wäre es nichts. Und so erfahren wir eben auch über kurze Strecke alles, was wir wissen müssen. Am wichtigsten ist natürlich auch die Figur, die hier gar nicht anwesend ist im Buch. Das ist also der Ex, der in Griechenland über Trauerrituale auf der ganzen Welt schreibt. Und ich habe dir dazu auch noch eine Stelle aus dem Buch mitgebracht, die ich hier kurz raussuchen will. Du kannst dabei mal was trinken, damit das hier mit dem Husten noch
eine Weile
gut geht.
Die okay. Stimme ist frisch geölt, Lynn. Wie sieht's bei deiner aus?
Die ist immer geölt. Also, wir lernen jetzt einiges über unseren Sachbuchautor, den Verschwundenen. Und es geht hier um sein zweites Buch. Es war ein seltsames Projekt für einen Menschen, der bis dahin nichts Wichtiges verloren hatte, dessen Leben in allen wesentlichen Bereichen intakt war. Wenn er Grund zur Trauer hatte, dann nur abstrakt. Aber er fühlte sich von Menschen angezogen, die gerade einen Verlust erlitten hatten. Das vermittelte fälschlich den Eindruck, er sei ein mitfühlender Mensch. Tatsächlich hielt seine Anteilnahme nur so lange an wie seine Neugier. Sobald diese gestillt war, zog er sich unvermittelt zurück, stand nicht mehr zur Verfügung oder zumindest in geringerem Maße, als es die Leute angesichts der Vertrautheit, die er ihnen zunächst so unvermittelt und massiv aufgezwungen hatte, zu Recht von ihm erwarteten. Das war seine Art, sein Wesen. Ja, das finde ich sehr, sehr spannend, weil das auch ein gutes Beispiel ist für diese Figurenzeichnung, die wirklich sehr, sehr auf den Punkt gebracht ist.
Und auch für dieses leicht Subtile, ne? Ja. Wie sie dieses Wort zu Recht da reinbringt und dadurch auch klar eine Haltung hat gegenüber, dass es keine Ordnung verhalten, also das Verhalten ist nicht in Ordnung, ja. Aber sonst ist es einfach nur eine Beschreibung, aber dann kommt dieses Wort da rein.
Ja, mit diesen kleinen Wörtern zeigt sie auch gleich, dass sich das natürlich vielleicht auch spiegelbildlich auf die eigene Ehe lesen lässt, dieses Verhalten. Und jetzt befinden wir uns also in diesem Buch gewissermaßen in mehrererlei Hinsicht außerhalb der Saison, also außerhalb der Urlaubssaison. Es ist alles wirklich auch vom Personal her ganz reduziert. Nur ganz wenig Menschen kommen in diesem Buch vor, eine Handvoll. Und die Trennung vollzieht sich hier eben auch sozusagen nicht als harter Schnitt, sondern die befinden sich auch als Figuren sozusagen ein bisschen außerhalb der Saison. Die nächste Beziehung ist noch nicht richtig offiziell, die Trennung aber auch noch nicht. Und dieses ganze Buch bildet damit eine Landschaft im Dazwischen, einen Nichtort. Und die Erzählerin merkt langsam, dass sie hier irgendwie durchkommen muss, um an ein irgendwie geartetes Ende zu gelangen. Was ich ganz erstaunlich finde, dass diese emotionale Tiefe und Präzision mit einer Leichtfüßigkeit in der Sprache einhergeht, die mich immer wieder verblüfft hat. Und wenn ich es jetzt auf so ein völlig unzureichendes Bild bringen müsste, würde ich sagen, stille Wasser sind tief. Du weißt, was ich meine. Es ist ein schmales Buch. Man steigt direkt ein, aber ahnt gar nicht, was sich dann noch alles aufbaut. Ich hatte tatsächlich auch mitunter so ein angenehmes Krimi-Gefühl. Also auf eine Art, allein schon durch diese mysteriöse Abwesenheit des Ex-Mannes, dessen Zimmer im Hotel ein einziges Chaos ist. Die Umgebung des Hotels, die wartet mit so Sachen auf wie steilen Klippen und verbrannten Stellen. Das erzeugt alles so eine subtile Spannung. Jetzt im Vergleich, wenn ich das so nebeneinander stelle, wirkt das gar nicht subtil. Aber im Buch selber lässt das nur so unausgesprochene Ahnungen aufkommen. Und was ich sehr eindrücklich fand, gleichermaßen, wie wir hier die Figuren kennenlernen und auch die Landschaften, die Lebenslandschaften, in denen die sich aufhalten, genauso lernen wir auch das Wesen der Trennung kennen. Also sie schafft es irgendwie etwas extrem Subjektivem, so eine Allgemeingültigkeit zu geben. Und ich will dir dazu auch noch eine Stelle vorlesen. Vielleicht zum Verständnis, sie redet hier von einem Wir. Das liegt daran, dass es auf dieser Halbinsel lernt sie einen Taxifahrer kennen, der Liebeskummer hat. Ja. Und dieses Wir bezieht diesen Mann mit ein. Wir hatten keinen Anspruch auf diese Menschen. Oder wenn, dann nur teilweise, unvollständig. Stefano hatte keinen formalen Anspruch, konnte aber seine Zuneigung in die Waagschale werfen. Ich hatte den rechtlichen Anspruch, also die Ehe, aber ohne das Gewicht der Liebe. Zusammen hätten wir womöglich das Recht gehabt, empört oder eifersüchtig zu sein. Aber so wie die Dinge standen, hätten wir nur jeder einen privaten Quell von Gefühlen. In meinem Fall waren diese Gefühle immer weniger klar definiert, denn mein Leben mit Christopher begann in die Vergangenheit zu rücken und alles, was ich über ihn erfuhr, ein belangloses Detail aus seinem neuen Leben, eine Erkenntnis über sein früheres Leben, konnte mir nur Unbehagen verursachen, einen mehr oder weniger schmerzhaften Stich versetzen oder auch nur Gleichgültigkeit hervorrufen. Es war der Prozess des Entflechtens zweier Leben, dachte ich. Irgendwann würden Furcht und Missbehagen verschwinden und durch beständige Gleichgültigkeit ersetzt werden. Ich würde ihn zufällig auf der Straße sehen und nichts anderes empfinden, als wenn man ein altes Foto von sich selbst betrachtet. Man erkennt das Bild, kann sich aber nicht mehr so recht daran erinnern, wie es war, diese Person zu sein. Ja, und in diesem kurzen Abschnitt steckt für mich ganz, ganz viel auch von dieser Präzision gegenüber den Personen, ja, in Bezug auf diesen Zwischenzustand der Trennung. Und das fand ich sehr, sehr berührend. Es gibt noch andere Aspekte, über die man sprechen könnte, die jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, aber auch, dass sie eine Übersetzerin ist. Also im Prinzip versucht, wieder in diesen Ehemann einzutauchen, ihn wieder zu verstehen, ihm wieder nahe zu kommen, um ihn zu finden, das aber gleichzeitig nicht gelingt. Das Auslagern auch der Trennungsarbeit formal auf eine Halbinsel, also auch das spielt eine wichtige Rolle, das könnte man noch vertiefend anschauen. Und ganz besonders interessant ist auch noch die Rolle der Klagefrauen in diesem Buch, denn die Klagefrauen, die es da noch gibt in diesem Ort, und die eine aussterbende Berufsgruppe sind, die also gebucht werden für Beerdigungen und dann das Leid verkörpern und ausdrücken, damit die Menschen sozusagen mit dieser Performance nicht noch selbst belastet werden. Und auch das wird noch eine wichtige Rolle spielen, die ich nicht vorwegnehmen will. Überhaupt, gerade wegen der Spannung, ist das hier ein Buch, wo ich jetzt mal gar nichts weiter sagen werde zu dem Ende. Ich kann nur sagen, für mich war alles Weitere angenehm überraschend, ohne aufdringlich geplottet zu sein. Und insofern kann ich nur empfehlen, sich dieses schmale Bändchen mal zur Hand zu nehmen. Also schmal, ich tue dem Buch, glaube ich, auch Unrecht. Es sind, glaube ich, trotzdem über 200 Seiten. Lass mich noch mal kurz nachschauen. Es sind 250 Seiten. So schmal ist es dann vielleicht doch nicht, aber es lohnt sich und es liest sich auch wirklich schnell durch.
Ja, und ich glaube, ich würde trotzdem bei dem Schmal noch mal ganz kurz bleiben, weil ich glaube, wir haben trotzdem drei Bücher, die sich alle sehr schnell lesen lassen, die das, um was es geht, dieses Trennungsgefühl, diesen Schwebezustand, den du beschrieben hast, die unverarbeiteten Gefühle, die Auseinandersetzung mit dem Partner relativ auf den Punkt bringen und Bilder dafür finden und deswegen halt nicht alles in 20 Extraszenen beschreiben müssen, sondern einfach das auf diese Punkte und Sätze bringen können. Und das kann auch auf den Punkt bringen, kann auch Jenny Offel, und zwar wie. Sie hat ihr Buch Amt für Mutmaßungen 2017 veröffentlicht, wobei ich glaube, es ist sogar schon 2014 erschienen und ist dann in Deutschland einfach 2017 rausgekommen. Mhm. Die Autorin ist 1968 geboren, ist eine amerikanische Schriftstellerin und unterrichtet neben ihrem Autorinnen-Dasein kreatives Schreiben in den USA. Und das Buch war ein großer Erfolg. Ich habe davon gar nichts mitbekommen und habe das sozusagen jetzt im Nachhinein entdeckt. Manchmal passiert es einem ja, ne, dass er irgendwo ein Buch auftaucht und man denkt, gut, ich lese es mal, klingt doch gut. Und formal ist das so, dass das aus sehr vielen kleinen Absätzen besteht und es beschreibt eine Ehe, schon sehr autofiktional, aber es sind schon auch irgendwie Figuren, ne? Also so ein bisschen, ich musste so an der Not denken irgendwie, wo du schon weißt, es ist wahrscheinlich schon ihr so, oder es ist sicher ihr, aber gleichzeitig ist es trotzdem auch sehr gearbeitet. Mhm. Und hier haben wir es sozusagen, der Trennungsprozess ist noch nicht vollzogen. Der Trennungsprozess könnte passieren. Diese Ehe gerät in die Krise und wir wissen noch nicht genau, ob es mit der Trennung endet. Das ist jetzt vom Angang her ein bisschen anders als bei den anderen zwei Büchern, insofern vielleicht auch ganz interessant. Und sie hat halt, warte, jetzt kommt das Bild des Zopfes, genau. Weil manchmal, also oder die Gefahr bei diesen kleinen Vignetten ist ja, dass das so ein bisschen beliebig irgendwann wirkt. Dass du so denkst, ja, jetzt hast du noch eine Blume gesehen und die hat dich an irgendwas erinnert, dann schreibst du darüber halt auch noch was und dann schreibst du noch was über dein Kind und dann kommt noch was über deinen Mann, aber dann kommt auch wieder was über deine Schwiegermutter und irgendwie wirkt das dann am Ende wie so ein Puzzle, aber irgendwie so ganz zusammen, es klingt halt alles schön und du kannst diese Sachen schön schreiben, aber es geht nicht so zusammen. Bei ihr hatte ich so ein bisschen eher das Gefühl wie bei so einem Zopf, der geflochten wird, wo wirklich immer so, du einfach verschiedene Strähnen hast und immer dann kommt die nächste und dann kommt die nächste, das Thema kommt wieder hoch, geht wieder runter, kommt wieder hoch und es ist einfach, du hast die ganze Zeit das Gefühl, ich werde hier wirklich gut durch den Text geführt und diese Stränge entwickeln wirklich eine sehr zufriedenstellende, befriedigende Tiefe dadurch. Also, da, ne, so, weil sonst bleibt das eben in diesen kleinen Vignetten. Das macht sie nicht. Ja, sag mal, gerne.
Ich muss nur so lächeln gerade, weil ich dieses Buch mir direkt mal geschnappt habe von dir und ich finde, das ist der süßeste Blurb da drauf, den ich je gelesen habe.
Findest du? Ich finde ihn ja ein bisschen, also ich habe mich ja über den Blurb schon lustig gemacht. Lies ihn gerne vor.
Also er reizt auch dazu zum lustig machen, weil er wirkt auch, wenn man ihn negativ liest, ein bisschen herablassend.
Ja.
Aber ich lese ihn mal vor. Jenny Offels Roman hat mir wahnsinnig gut gefallen. Richtig klasse.
Genau. Das ist das.
Lustig.
Das ist das Lob, aber ich. Also.
Von Doris Dörri, um das nochmal der Vollständigkeit halber zu sagen. Aber weißt du, sonst gibt man sich doch so Mühe, bei den Blurbs mindestens genauso schlau zu sein wie das Buch selber. Und hier ist es so wie so ein Fleißbienchen. Weißt
ja,
du, was
genau.
Ich meinte,
also
so ein
mich stört so dieses leicht Herablassende. Ne? Sonst hat das auch so ein bisschen den Vibe von, du gehst ins literarische Quartett, immer so diese eine Person, die so ein bisschen mehr so ist, so, ja, ich habe das einfach gern gelesen,
ja,
so, und
genau.
Nicht so dieses ganze sophisticated Zeug zu bringen. Genau, aber lass uns noch quasi bei dem Buch nochmal kurz reingehen in den Inhalt. Sie spielt viel mit Perspektiven. Und umso chaotischer ihr Leben wird, das fand ich auch sehr interessant, umso distanzierter wird die Perspektive. Das heißt, erst haben wir ich und du. Also das Ich und der Ehemann, das Du. Und dann wird es die Ehefrau und der Ehemann und kriegt so einen distanzierten Ton, was extrem gut funktioniert hat und was auch nicht so leicht ist, auf so engem Raum einfach die Perspektive zu wechseln. Das kann ja auch total irritieren. Ne? Wie gesagt, es geht hier um eine Ehekrise mit offenem Ausgang. Und was mich aber für dieses Buch eingenommen hat, ist eben ihr Talent für verdichtete Beschreibungen. Sie braucht echt nur wenig Sätze, um Dinge komplett auf den Punkt zu bringen. Also das war so ein Buch, wo du wirklich so nach so einem Absatz denkst, wie hast du das gemacht? So, ne?
Ja.
Wie kannst du es da alles reinpacken sozusagen? Und hören wir doch mal, wie sie ihren Ehemann und die gemeinsame Beziehung beschreibt. Lynn, ich guck mal, wie viel ich da lesen muss. Das musst du vorlesen.
Kein Problem.
Lies mal den ersten Absatz bitte. Wir sind in Kapitel 9. Es gibt hier Kapitel in diesem dünnen, schmalen Buch.
Mein Mann ist unvorstellbar gutherzig. Dauernd schickt er Geld an Leute mit sonderbaren Leiden oder räumt den Gehweg für die verrückte Nachbarin oder grüßt das dicke Mädchen im Rite Aid-Laden. Ich glaube, es heißt Rite Aid, aber das ist jetzt...
Das bleibt alles drin.
Er kommt aus Ohio. Das bedeutet, dass er nie vergisst, dem Busfahrer zu danken und sich an der Gepäckausgabe nie vordrängelt. Er führt auch keine Liste von Leuten, die ihn verärgert haben. Niemand meint es böse. Das ist seine Überzeugung. Wie kommt es dann, dass er mit mir verheiratet ist? Ich kann jederzeit bereitwillig Hassgefühle entwickeln. Beispielsweise hasse ich Leute, die mit ausgebreiteten Beinen sitzen. Leute, die behaupten, 110% Leistung zu erbringen. Leute, die ihre finanziellen Verhältnisse als ausreichend bezeichnen, womit sie sagen wollen, dass sie stinkreich sind. Sie urteilen vorschnell, sagt meine Psychologin, und den ganzen Weg nach Hause weine ich deshalb. Okay, das ist wirklich auch sehr lustig.
Das ist so ein Ton, ne? Ja. Der Humor ist da immer so drin, auch so eine gewisse Nachsicht oder was ich irgendwie bei Autorinnen generell total mag und ist so dieses, und bei Autoren, also ich habe das jetzt mit reingedacht, ist dieser Blick auf die Welt, der einen, sag ich mal, eine Offenheit hat für die menschliche Schwäche,
ja,
und Mitgefühl mit der menschlichen Schwäche. Das ist zum Beispiel bei aller Karikaturhaftigkeit, die es auch manchmal bei Dickens zum Beispiel gibt oder so, aber das ist was mich enorm für ihn zum Beispiel auch einnimmt. So diese Figuren, wo du so das Gefühl hast, er hat irgendwie mit den meisten Figuren einfach sehr viel Mitgefühl und das hast du bei ihr halt auch extrem. Das heißt, sie macht sich auch nicht so leicht und sagt dann einfach, okay, mein Mann ist voll der Idiot, weil, und da würde ich sozusagen einen Punkt verraten, also jetzt Spoiler, wer da Angst hat, aber es ist nicht so wichtig, ob man das weiß oder nicht, aber dieser Mann hat eine Affäre und die Frage ist, wie geht sie damit um? Nimmt sie ihn zurück? Gibt sie ihm nochmal eine Chance? Das tut sie und auch darum geht es viel in diesem Buch. Und sie hat also diese Offenheit, irgendwie ihre eigenen Fehler und Verfehlungen zu sehen, seine zu sehen und das aber alles irgendwie mit so einem sehr schönen Ton rüberzubringen. Und was noch ein wichtiger Strang ist in diesem Buch, ich würde gerne noch mal zwei Stellen zitieren. Und die erste Stelle bezieht sich darauf, dass sie halt immer wieder auch damit ringt, sie möchte eigentlich so eine Künstlerin sein, im Sinne von, ich will mir meine Zeit für mich nehmen und will mich nicht zu viel mit diesem Familienkram beschäftigen. Aber gleichzeitig will sie auch eine gute Mutter für ihr Kind sein. Und auch das ist was bei ihr nicht so, sie beschreibt das nicht wie so ein Mangel. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja manchmal so dieses, dass sehr viel darüber geschrieben wird, wie blöd das alles ist, und man kriegt die Unterstützung nicht und man ist verbittert, genau. Und das macht sie nicht, sondern sie beschreibt das halt mit sehr viel Humor und ich lese dir mal eine kleine Stelle zu diesem Kunstthema vor. Ich hatte beschlossen, nie zu heiraten. Stattdessen wollte ich ein Kunstegomane werden. Frauen werden so etwas fast nie, weil solche Ungeheuer sich nur mit Kunst beschäftigen und nicht mit Alltagsdingen. Nabokov hat nicht einmal seinen Regenschirm zugemacht. Vera hat für ihn die Briefmarken geleckt. Und das ist so, da denkt sie halt so drüber nach und dann wünscht sie sich das immer wieder und dann denkt sie aber auch so, nee, geht halt irgendwie doch nicht, ne?
Ach Gott, dieses Bild von einer Person, die neben dem Schreibtisch steht und ihre Zunge rausstreckt, wirklich, das hat mich jetzt gekillt.
Ja, dann lass uns nochmal hören, wie kriegen Ende auf Seite 155, ich habe ein Lesezeichen reingemacht.
Ja. Ist ja ein Service hier, wie es Briefmarken anlecken.
Oh Gott. Genau, aber am Ende beschreibt sie nochmal, also wir müssen uns jetzt so vorstellen, der Mann hat gebeichtet, der Mann war eine Zeit lang ausgezogen.
Mhm.
Sie hat gesagt, gut, wir versuchen es nochmal. Eine Therapeutin spielt durchaus auch eine Rolle in dem ganzen Konstrukt und sie haben auch ein Kind zusammen. Und jetzt geht es um die Frage, wie gehen sie damit um?
Mann und Frau führen ihre Flüsterkämpfe nun, wie empfohlen, mit härteren Bandagen. Sie nennt ihn einen Feigling. Er nennt sie ein Miststück. Aber sie können es noch nicht besonders gut. Manchmal hört einer von ihnen mittendrin auf und bietet dem anderen ein Plätzchen oder einen Kaffee an.
Was vom Tage übrig blieb.
Josef, wir sprechen heute über eine Biografie, in der Trennungen auch eine ganz wesentliche Rolle spielen, aber mehr so auch auf eine, ja, globalere, politischere Art und Weise. Wir sprechen heute über eine Schriftstellerin, die genauso gut in unsere Reihe zu vergessenen Literatur-Nobelpreisträgerinnen gepasst hätte. Die Rede ist von Nelly Sachs. Und sie wird am 10.12.1891 geboren in Schöneberg, das damals noch nicht zu Berlin, aber eben bei Berlin gelegen war. Der Vater Fabrikant, die Familie insgesamt wohlhabend und unauffällig, eine jüdische Familie. Nelly Sachs wird geboren und wird von Kindheit an als zart und in sich gekehrt beschrieben. Hans Magnus Enzensberger, ein enger Vertrauter am Ende ihres Lebens, wird sagen, dünn wie ein Vogel. Und schon früh fühlt sie sich einsam und unverstanden, liest viel, schreibt früh Und mit 15 Jahren ist sie so fasziniert von Selma Lagerlöfs Debütroman Gösta Berling, dass sie mit der schwedischen Schriftstellerin, die dann ja auch den Literaturnobelpreis erhalten hat, über 35 Jahre lang Briefe schreiben wird. Fand ich auch einen sehr, sehr schönen Strang, der sich da schon wieder durch Europa spinnt. Mit 17 lernt sie auf einer Kur im Riesengebirge einen jungen Mann kennen und lieben. Und tatsächlich ist es so, dass sie nie den Namen nennen wird. Also man weiß gar nicht, wer das ist. Man kennt nur so ein paar Eckdaten. Der Vater hat die Beziehung auch verboten, aber es ist wohl so, dass die im Verborgenen noch jahrzehntelang angehalten hat. Das ist ein bisschen undurchsichtig gewesen, aber 1930 stirbt der Vater an Krebs, was ein schwerwiegender Verlust ist, die erste oder eine der ersten Trennungen, die sie nie ganz überwinden wird. Und der Geliebte selber soll dann 10 Jahre später von der Gestapo verhaftet und getötet worden sein. Sie wird krank, hört auf zu essen und zu sprechen und das Schreiben wird mal wieder eine Überlebensstrategie. Doch von dem, was eben in Berlin-Schöneberg an Gedichten entstand, wollte sie später nichts mehr wissen. Wir kommen dann noch darauf, dass ihr Werk eigentlich durch andere Texte dann wesentlich bekannter wurde. Wegen der Bedrängung durch die Nationalsozialisten leben sie und ihre Mutter ein zurückgezogenes Leben. Sie versuchen nicht aufzufallen und im selben Jahr, also immer noch 1940, da ist sie knapp 50 Jahre alt, flieht sie mit ihrer Mutter und einem bisschen Handgepäck nach Schweden. Ganz bekannt ist etwas, was sie dazu gesagt hat: Es ist ortlos, wo ich bin. Eine Freundin von ihr hatte Selma Lagerlöf gebeten, Nelly Sachs und ihrer Mutter zur Flucht nach Schweden zu verhelfen und sie können wirklich im letzten Moment ausreisen. Es hatte bereits den Befehl zur Deportation gegeben. Selma Lagerlöf, die Brieffreundin, war bei der Ankunft der Flüchtlinge bereits verstorben, aber hat eben auch sich wohlwollend dazu geäußert und darauf Einfluss genommen. Ja, Nelly Sachs entdeckt dann die schwedische Lyrik und beginnt, diese zu übersetzen. Und während ihre Reime zur Berliner Zeit durch feste Reime und eine vorgefertigte Struktur ausgezeichnet waren, beginnt sie in Schweden sich davon zu lösen und schreibt freier. Vor allem nachts sollen ihr diese Worte gekommen sein, wenn es keine Ablenkung oder Arbeiten von außen gab. Und sie, die also ganz wortgewaltig geschrieben hat, war selbst immer noch eher still und zurückhaltend und saß an einem kleinen Tischchen zwischen Herd und Bett eingeklemmt, pflegte tagsüber ihre ja schon sehr alte Mutter und schrieb dann eben nachts. Sie schreibt oft von einem Wir. Mit diesen Gedichten wird sie berühmt. Es sind Gedichte im Namen des jüdischen Volkes, Gedichte über die Verbrechen des NS-Regimes. Und die Rezeption fällt dann ganz unterschiedlich aus. Die Bände in den Wohnungen des Todes von 47 und Sternverdunklung 2 Jahre später werden zunächst im Ostberlin veröffentlicht. Weder in der Schweiz noch in Westdeutschland oder in den westlichen Zonen zu der Zeit wurden die Gedichte von Nelly Sachs gedruckt. Die Geldnot hält auch an, sodass sie weiterhin Übersetzungen und Gelegenheitsarbeiten macht. Und dann 1950 stirbt die Mutter. Der nächste Verlust, den Nelly Sachs schwer trifft. Und dann beginnt sie eine Korrespondenz, eine Brieffreundschaft, diesmal mit Paul Celan, den sie später auch in Paris besuchen wird. Mit ihm fühlt sie sich verbunden, man kann sich das vorstellen. Für beide war die Dichtung der rettende Anker, der ihnen Halt gegeben hat, angesichts der Grausamkeiten ihrer Erlebnisse. Und Ende der 50er Jahre wird sie nun auch in Westdeutschland bekannt. Ihr Werk wird gerühmt, sie erhält Preise, wird in die Akademie für Sprache und Dichtkunst aufgenommen. In Darmstadt doch alles in Abwesenheit. Sie kehrt nicht zurück nach Deutschland, vorerst ihre Angst ist zu groß. 1960 jedoch will sie einen Preis persönlich in Empfang nehmen. Sie reist nach 20 Jahren erstmals zurück nach Deutschland und zurück in Schweden bricht sie zusammen, verbringt 3 Jahre in einer psychiatrischen Klinik bei Stockholm. Also wirklich auch ein Leben, das immer wieder geprägt ist von diesen Schwierigkeiten aufgrund der Erlebnisse zur Zeit der Nationalsozialisten in Deutschland. Sie schreibt aber weiter unter widrigsten Umständen und erhält dann an ihrem 75. Geburtstag im Jahr 1966 den Literaturnobelpreis. 30 Jahre hat sie also seit der Zeit in Schweden diszipliniert und mit großem Durchhaltevermögen geschrieben. Sie starb am 12. Mai 1970 in einem Stockholmer Krankenhaus an Krebs und am selben Tag, an dem Paul Celan beerdigt wurde. Das war jetzt nur ein ganz kurzer Einblick in ein Leben, das mich sehr berührt hat und zu dem es noch viel mehr zu sagen gegeben hätte. Jetzt aber möchte ich anstoßen mit dir auf Nelly Sachs.
Auf Nelly Sachs.
Und wir Wir sehen uns nächste Woche wieder.
Ciao.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.